Unser Thema heute Morgen ist von Christus ergriffen und ich möchte einen Text lesen, der vielleicht im ersten Augenblick dazu gar nicht zu passen scheint, der mir aber wichtig geworden ist, weil er die Priorität klar macht, die wir setzen müssen, irgendwann in unserem Leben. Ich lese aus 1. Timotheus 6 von Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen. Die aber reich werden wollen, fallen in die Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderbtheit und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Die Frage für uns ist, welchen Weg wollen wir gehen?
Es ist enorm, was wir alles so singen, ne? Aber ich frage jetzt euch erstmal, wer ist denn bereit, heute zu tanzen? Nee, also, ne? Ist zu warm. Muss ich ganz gesundheitlich nicht so. Ja? Ja, ist schon interessant, was wir alles so singen, ne? Und auch diese Lieder, Gott heilt und er gibt Kraft, ist allmächtig und dennoch sind verschiedene Dinge da in unserem Leben, wo man sagt, na, da knacke ich aber schwer dran. Und dann kann ich sagen, jawohl, und darum brauche ich Jesus, der mich durchführt. Ohne ihn bleibe ich auf der Strecke. Und das ist immer so, was so wichtig ist, und da geht auch heute drum. Und ich lese uns aus Philipper 3, 12 bis 14. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, den der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das ist schon etwas herausfordernd, was der Paulus da schreibt. Und dieser sehr bekannte Text enthält viele praktische Lektionen für uns. Und drei Lektionen möchte ich herausgreifen. Diese sollten wir uns zu Herzen nehmen und in unserem Leben anwenden. Von Christus ergriffen zu sein heißt, Christus nachzujagen. Paulus sagt uns hier, dass Jesus Christus in sein Leben gekommen ist und von ihm Besitz ergriffen hat. Er hat Paulus zu seinem Eigentum gemacht und ihn für sich und seine Ziele in Anspruch genommen. Eine vergleichbare Aussage finden wir auch in Galater 2,20, wo Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich dahingegeben hat. Also hier erklärt Paulus ganz klar, dass das Fundament, um von Christus ergriffen zu sein, darin besteht, dass Christus für ihn gestorben und ihn mit seinem kostbaren Blut als Eigentum erkauft hat. Und Paulus weiß, ich gehöre Jesus. Er hat mich erlöst. Ich bin ganz sein. Paulus hat dies erlebt und er war von Christus ergriffen. Die Frage ist ja, hast du das auch erlebt? Bist du auch von Jesus ergriffen? Hat er dich gepackt? Hat Jesus Christus dich erfasst? Ist das, was du über Jesus hörst und von ihm weißt, für dich herzergreifend? Hat er dich in seinen Bann gezogen mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seiner unvergleichlichen Größe und Erhabenheit, mit seiner unendlichen Gnade, mit seiner unübertrefflichen Liebe, die er am Kreuz bewiesen hat? Hat er dich mit seiner Weisheit, mit seiner ganzen Person, mit all seinen Werken gepackt? Bist du von der Tatsache ergriffen, dass der, der in Gottes Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, dass er sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden wurde, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz? Hat dich das in Beschlag genommen? Bist du von diesem Jesus Christus so gepackt, dass du nicht ohne ihn leben könntest und wolltest? Ganz gleich, wohin du auch vor ihm fliehen und dich vor ihm verstecken würdest, du weißt genau, dass der Gedanke an Jesus dich nicht mehr loslässt. Ja, und du weißt auch, du willst gar nicht vor ihm weglaufen. Du kannst es nicht verdrängen, du kannst es nicht ignorieren. Dieser Jesus hat dich ergriffen und er wird dich nicht mehr loslassen. Er hat dein Herz erobert. Ist dies bei dir der Fall? Ist dir Jesus so begegnet, dass du ihn nicht mehr loslassen kannst und es auch nicht mehr willst? Wenn dies nicht auf dich zutrifft, dann bete ich, dass seine mächtige Hand dich heute Morgen ergreift, sodass auch du von dir sagen kannst, ich bin von Christus ergriffen. Dass du nicht einfach kühl und herzlos diese Botschaft hörst, sondern dass es dich in deinem Innern aufrüttelt, dass du Jesu Stimme in deinem Herzen hörst, die zu dir sagt, du bist mein. Du gehörst nicht länger dir selbst. Du lebst für mich und zu meiner Ehre. Doch woran merkst du, ob du wirklich von Christus ergriffen bist? In Vers 12, ich jage ihm nach, damit es auch ergreifen möge. Ein Mensch, der von Christus ergriffen ist, der wird auch Christus ergreifen wollen. Paulus vergleicht sich hier mit einem Athleten, der in der Laufbahn rennt, der das Ziel im Visier hat, das er um jeden Preis erreichen will. Das Ziel, das Paulus vor Augen hat, ist die unendliche und vollkommene Gemeinschaft mit Jesus Christus. Frei von Sünde, frei von Schwächen, frei von allem, was die Gemeinschaft mit Christus betrüben könnte. Und das ist es, was er von ganzem Herzen mehr als alles andere will. Denn er liebt seinen Herrn. Jesus ist allein sein Ein und Alles. Und er strebte mit all seiner Kraft diesem einen Ziel entgegen. Jesus allein. Paulus geht es hier nicht um die goldenen Gassen. Er versieht nicht die Perlentore des himmlischen Jerusalem an. Er will seinen Erlöser, den, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Er, Christus, ist es, um den es Paulus geht. Wenn du Jesus Christus dich wirklich ergriffen hat, dann wirst du ihn auch ergreifen wollen. Denn von Christus ergriffen sein heißt, Christi Vollkommenheit nachzujagen. Aber warum sehnt Paulus sich so nach Christus? Warum ist Christus für ihn das höchste und größte Ziel? Ein Grund dafür ist, dass Paulus in seiner eigenen Unvollkommenheit weiß und seine Vollkommenheit nötig hat. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Paulus bekennt, dass er noch lange nicht am Ziel angekommen ist. Er hat die Vollkommenheit noch nicht erreicht. Vor ungefähr 30 Jahren war ihm der auferstandene Christus begegnet und hat ihn in den Dienst als Verkündiger seines Evangeliums berufen. Es Seit 30 Jahren befand sich Paulus im Wettlauf auf Christus hin. Im Wettlauf der Heiligung mit dem Ziel, Christus immer ähnlicher zu werden, zu Christi Vollkommenheit zu gelangen, um diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und in dieser Zeit hat Paulus vieles getan und erlebt. Kaum jemand kannte Gottes Wort so gut wie er. Kaum jemand hatte vor so vielen Menschen die Herrlichkeit Christi verkündet. Er hatte Tag und Nacht für die Geschwister gebetet, gekämpft und gelitten. Er wurde gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt, durfte Wunder erleben und selber Wunder tun. Einmal wurde er sogar in den Himmel entrückt, 2. Korinther 12, 2 nachzulesen. Und doch bekennt Paulus, dass er noch nicht vollkommen ist. Mit wem vergleicht er sich hier? Wer ist sein Maßstab für Vollkommenheit? Natürlich niemand anderer als der wahrhaft vollkommene Jesus Christus. Stellen wir uns doch mal vor, ein Urwaldbewohner fernab von jeder Zivilisation betrachtet seine Lehmhütte und vergleicht sie mit der Lehmhütte seines Nachbarn. Er kommt zu dem Schluss, dass seine Lehmhütte ein vollkommenes Meisterwerk der Architektur ist. In seinen Augen kann es nichts Vollkommeneres geben als diese Hütte. Das Problem ist aber, dass er bisher nichts Größeres als diese Lehmhütten gesehen hat. Doch was geschieht, wenn dieser Mann aus seinem Umfeld herausgenommen und direkt in Frankfurt, in der Stadt, die ganzen Bauten sieht? Glaubst du, er wird noch seine Lehmhütte rühmen? Wenn Paulus von Vollkommenheit spricht, dann weiß er, dass Christus der alleinige Maßstab für Vollkommenheit ist. Und im Vergleich mit Christus ist Paulus durch und durch unvollkommen. Er ist noch lange nicht am Ziel. Er ist ehrlich mit sich selbst, denn er weiß, wie sehr er sich noch von Christus unterscheidet. Wie steht es um dich? Erkennst du deine Unvollkommenheit an? Unsere Unvollkommenheit beschränkt sich nicht bloß auf unsere Erkenntnis. Ja, es gibt noch sehr vieles, das wir nicht wissen und noch erkennen müssen. Sie beschränkt sich nicht nur auf unser Verhalten, denn wir alle begehen Fehler, handeln lieblos, übersehen andere und diese Dinge alleine zeigen uns, dass wir einen weiten Weg zur Vollkommenheit vor uns haben. Doch unsere Unvollkommenheit zeigt sich auch in den Dingen, die wir tun sollten, aber nicht tun. Unsere Unvollkommenheit umgibt uns Tag für Tag, Stunde um Stunde, in fast jedem Bereich unseres Lebens. Und um diese Unvollkommenheit einzugestehen, genügt nicht nur die Feststellung, nun, keiner von uns ist perfekt. Nein, wir brauchen dieselbe Einsicht, die auch Paulus hatte, dessen Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit eine heilige Unzufriedenheit in ihm weckte, sodass sich nach der Vollkommenheit Christi sehnte. Und Paulus wollte nicht dort stehen bleiben, wo er war. Er wollte Christus immer ähnlicher werden. Glaube daher nicht, wenn du täglich die Bibel liest und betest, regelmäßig den Gottesdienst besuchst, grobe Sünden vermeidest, versuchst dich zu beherrschen und freundlich zu sein, du seist damit schon am Ziel. Spurgeon hatte völlig recht, als er sagte, du bist nicht reif, wenn du eine hohe Wertschätzung von dir selber hast. Wer sich selbst rühmt, ist nur ein Säugling in Christus. Wenn er überhaupt in Christus ist, junge Christen, die wachsen, halten nichts von sich selbst. Reife Christen wissen, dass sie noch weniger als nichts sind. Und je heiliger wir sind, umso mehr werden wir trauern über unsere Schwächen. Umso bescheidener ist auch unsere Selbsteinschätzung. Paulus hatte eine realistische Selbsteinschätzung. Er wusste um seine eigene Unvollkommenheit, doch daher handelte er sich keineswegs um Selbstmitleid. Denn ihr Lieben, Selbstmitleid ist nichts weniger als eine Form verkappten Stolzes. Für Paulus war seine Unvollkommenheit ein Ansporn dafür, das sich nach der Vollkommenheit Christi auszustrecken. Und Paulus war damit nicht allein. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Johannes sagt hier, dass jeder, der seine Hoffnung auf Christus setzt, jetzt schon damit anfangen wird, sich zu reinigen, jetzt schon alles geben wird, sich jetzt schon danach ausstrecken wird. Und wenn du von Christus ergriffen bist und dich nach seiner Vollkommenheit sehnst, dann wirst du jetzt schon an deiner Unvollkommenheit arbeiten. Das heißt, Herr Jesus, verändere du mich mehr und mehr. Ich kann es nicht durch eigene Anstrengung. Ich hatte immer viele Gespräche früher, wo dann die Geschwister sagten, ich muss noch mehr an mir arbeiten. Und ich muss noch mehr an mir arbeiten. Und noch mehr an mir arbeiten. Ich sage, du bist am Holzweg. Du musst von Jesus an dir arbeiten lassen. Das ist der Unterschied. Dann kommt ja wieder, ich mache, ich, du, ich. Du kannst es doch nicht. Lass Jesus das machen. Ich glaube, das ist auch noch unser Problem, was wir auch so manchmal noch haben. Wir lassen zu wenig Jesus arbeiten uns und den Heiligen Geist arbeiten an uns. Wir sind immer noch dabei, aus eigener Kraft was zu machen. Ja, wir sind vollkommen heilig gemacht in Christus, das stimmt ja. Aber wir sind noch lange nicht vollkommen in seiner Heiligung. Und darum sei ich schon jetzt ein demütiger und lernender Jünger, der nicht seine guten Taten hervorhebt, sondern seine Unvollkommenheit, seine Schwäche, seine Sünde bekennt und andere mit Christi vollkommen hinweist. Ich weiß doch gut, ich hatte eine junge Schwester und die sagte immer, ha, habe ich gemacht. Ah nee, da auch. Dann war so ihr Motto immer wieder neu, sich selbst zu rühmen, auf die Schulter klopfen. Ich sage, lass das mal sein, gib mal einem anderen die Ehre. Ein berühmter Maler der Antike, sein Zeugnis. Es wird berichtet, dass er besonders realistische Gemälde erschuf. Und eines Tages malte er ein Bild von einem Jungen mit Trauben in der Hand. Er wurde von den Menschen sehr für dieses Werk gerühmt, denn man sagte, die Trauben in der Hand des Jungen, die wirken so echt, dass sich sogar die Vögel auf dem Bild niederließen, um sie zu essen. Doch der Maler war trotz des Lobes unzufrieden und sagte, wären nur nicht die Trauben, sondern das ganze Bild so realistisch, dann würden die Vögel es nicht wagen, sich dem Jungen zu nähern, um die Trauben aus seiner Hand zu essen. Das ist der Unterschied. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Es ist möglich, dass einige Bereiche in deinem Leben sehr vorbildlich wirken. Aber du weißt doch sehr gut, wie viel Unvollkommenheit auf dich selbst noch stolz sind. Deshalb gib dich niemals zufrieden mit den Fortschritten, die du in der Heiligung machst, sondern halte dir Christus vor Augen und jage ihm nach. Lass dich nicht andererseits jedoch nicht von deiner Unvollkommenheit herunterziehen. Es kann sehr schnell gehen, dass man frustriert ist, wenn man sich sein eigenes Verhalten und die eigenen geistigen Erfolge mit anderen vergleicht. Die Gefahr besteht, wenn wir sagen, alle anderen sind besser als ich, viel erfolgreicher, viel geistlicher. Und während wir geistgesehen noch mit Stützrädern unterwegs sind, rasen andere an uns vorbei. Ich glaube, den meisten von uns geht es so, wenn wir das Leben des Apostels Paulus betrachten, wenn wir Biografien von Glaubensvätern lesen, die wir bewundern. Aber wozu soll uns das führen? Soll es uns herunterziehen und frustriert zurücklassen? Oder sollte es uns nicht vielmehr dazu treiben, Christus noch intensiver nachzujagen? Unsere Unvollkommenheit hat den Zweck, dass sie uns noch näher in die Gegenwart und Abhängigkeit das vollkommen Jesus treiben will. Wenn der Heilige Geist dir deine Unvollkommenheit vor Augen führt, dann nur damit du Jesus, den vollkommenen Erretter, suchst und ergreifst. Von Christus ergriffen sein heißt, dass du vergessen, was hinter uns liegt. In Vers 13. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber nach dem aus, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, ihm zu, dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. In diesem Vers sehen wir, welche Auswirkungen die realistische Selbsteinschätzung des Paulus auf sein Leben hat. Es bewirkt ein Ausstrecken nach dem, wozu Gott ihn in Christus berufen hat, und ein Vergessen dessen, was ihm in der Vergangenheit so wichtig und erstrebenswert schien. Kein erfahrener Läufer würde in der Rennbahn einen Blick nach hinten werfen. Er weiß, dass dieses Zurückblicken ihn behindern, eventuell sogar zu Fall bringen wird. Es gibt gewisse Dinge aus der Vergangenheit, die wir unbedingt hinter uns lassen sollten, wenn uns davon abhalten, Fortschritte im Glauben zu machen. Das können Erfolge sein, aber auch persönliches Versagen. Paulus hätte zurückblicken und sagen können, ich habe mehr als 10 Gemeinden gegründet, viele tausend Predigten gehalten, und er hätte dort stehen bleiben und sich darauf ausruhen können. Aber er vergisst, was hinter ihm liegt, und streckt sich aus nach vorne. Und dieser Vers erinnert einen Bruder, der besucht wurde. Er war Mitbegründer eines christlichen Werkes. Er erzählte mit leuchtenden Augen, wie viel er in der Vergangenheit mit Gott erleben durfte. Und während er dies erzählte, strahlte er vor Freude, aber dann hielt er inne und betrachtete, wie es derzeit in ihm aussieht, dass sich gerade im Scheidungsprozess befand und es in seinem Glaubensleben einfach keinen Fortschritt mehr gab. Es war erschütternd zu sehen, dass sein Leben mit Gott scheinbar regelrecht verstaubte, weil er an einem Punkt aufgehört hatte, in der Rennbahn zu laufen. Wie steht es um dich? Hältst du dich an dem fest, was hinter dir liegt? Vielleicht kannst du von deinem wundervollen Bekehrungserlebnis berichten. Aber welchen Wert hat es, wenn du heute nicht Jesus nachfolgst? Welchen Wert haben deine Tränen, die du bei deiner Bekehrung vergossen hast, wenn du heute nicht über deine Sünde weinst? Welchen Wert hat es, dass du damals brennend warst im Geist und voller Liebe, wenn du heute kalt bist und nicht sagen kannst, dass Christus dein Herz ergriffen hat? Ruhe dich nicht aus auf den Dingen, die du in der Vergangenheit erlebt hast. Das trifft nicht nur die Erfolge, sondern auch dein Versagen in der Vergangenheit darfst du getrost hinter dir lassen. Das heißt nicht, dass du aus deinem Denken alles ausradierst. Denn wir wissen, dass Paulus häufig seine vergangenen Gräueltaten als Verfolger der Gemeinde Jesu erwähnte. Aber das, was in der Vergangenheit geschehen ist, darf dich nicht darin lähmen, Christus heute mit ganzem Herzen nachzufolgen. Es gibt Dinge in deinem Leben, bei denen du richtig versagt hast, bei denen du anderen und bestimmt auch dich selbst richtig enttäuscht hast, wo du richtig tief in die Sünde gefallen bist. Vielleicht sind das Dinge, die dich noch heute belasten. Vergiss all das. Lass die Vergangenheit vergangen sein. Denke nicht, dass dein Versagen dich in der Nachfolge, in deinem Wettlauf disqualifiziert. Dein Versagen von gestern darf dein Bestreben von heute nicht behindern. Im Gegenteil, wenn du solch große Fehler und Sünden in der Vergangenheit begangen hast, dann gibt es nur eine Richtung, in die du gehen sollst. Strecke dich nach vorne aus, nach Christus, dem vollkommenen Opfer für all deine vergangenen, gegenwärtigen und auch zukünftigen Sünden. Vielleicht gibt es bestimmte Sünden in deinem Leben, gegen die fortwährend kämpfst, aber immer wieder versagst. Vielleicht kämpfst du gegen die Pornografie an, uns fällt es so auf, dass du dich fragst, macht es überhaupt noch Sinn, wieder aufzustehen und den Kampf immer wieder auf mich zu nehmen? Vielleicht ist deine Zunge das Problem. Du sagst viele falsche, unbedachte Dinge und möchtest am liebsten aufgeben. Gib nicht auf. Renne den guten Lauf bis zum Ziel. Aber was macht Christus mit unserer Unvollkommenheit? Er trägt er sie. Nein, mehr als das. Er trägt sie. Er hat nicht nur die Strafe für unsere Unvollkommenheiten auf sich genommen, sondern er trägt uns auch bis zum Tag unserer Vollendung. Und er verändert uns. Er hat uns nur gerechtfertigt. Er heiligt uns auch. Und er wird uns verherrlichen. Paulus erwartet hier keine Vollkommenheit von anderen durch ein Fünf-Schritte-Programm oder Ähnliches. Er weiß, dass wahre Vollkommenheit nur durch die Person das Werk Jesu Christi zu erlangen ist. Und deshalb streckt er sich nach Christus aus und möchte, dass auch andere sich nach ihm ausstrecken. Und deshalb fordert Paulus uns auf, doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst es auch halten. Es macht keinen Sinn, auf der Hälfte des Weges umzukehren und einen anderen Weg einzuschlagen. Wie wir unseren Weg zur ewigen Herrlichkeit allein durch die Gnade Gottes in Christus begonnen haben, ihr Lieben, so müssen wir auch bis zum Ende laufen. Gottes Wort sagt in Sprüche 4,18, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Das bedeutet, so wie die Sonne aufgeht und es Stück für Stück heller wird, so ist der Lebenswandel eines Gerechten. Er ist nicht gleich stark hell, er ist nicht gleich vollkommen, aber Schritt für Schritt wird er heller. Und es kommt der Tag, an dem der Gerechte in Gottes Gegenwart vollkommen sein wird. Ohne Fehl, ohne Tadel. Läufst du diesen Weg des Gerechten? Bist du von Christus ergriffen? Dann wird die Sonne der Gerechtigkeit in deinem Leben Stück für Stück heller und sichtbarer. Denn du wirst Jesus zwar langsam, aber ganz gewiss immer ähnlicher, bis zu dem Tag, an dem wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was haben wir für eine Hoffnung? Was haben wir für eine Zuversicht? Und weil dieser Tag kommen wird, darum laufe diesen Wettlauf und lass dich durch nichts davon abbringen. Auch wenn du jeden Tag denselben Fehler begehst, höre nicht auf zu laufen, Christus nachzujagen und aus seiner Kraft herauszukämpfen, nicht aus deiner eigenen, sondern aus der Kraft von Jesus. Und Christi Herrlichkeit täglich vor Augen. Mache dir bewusst, wie wertvoll Christus ist. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus zu erkennen, gehört zu den größten Privilegien eines Christen. Durch sie hat der Gläubige einen ersten Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält. Denn das ewige Leben besteht daran, dass man Gott, den Vater und Jesus Christus, den er gesandt hat, erkennt. Und dieses großartige Privileg wirst du nur genießen können, wenn du dir den Wert Christi bewusst machst. Lass uns daher diese Erkenntnis suchen wie Silber und nach ihr forschen wie nach Schätzen. Bitte Gott darum, dir Christi Herrlichkeit zu zeigen. Jesu Herrlichkeit ist ein großes Geheimnis, für dessen Erkenntnis wir viel Weisheit und Einsicht benötigen. Doch Fleisch und Blut können uns dieses Geheimnis nicht offenbaren. Gott selbst muss uns die Augen dafür öffnen und die nötige Weisheit und Einsicht schenken. Und er will es schenken. Und deshalb sollten wir Gott bitten, dass er uns durch seinen Geist der Weisheit und der Erkenntnis erleuchte, damit wir die Herrlichkeit Christi mehr und mehr erkennen. Richte deine Gedanken und dein Herz völlig auf Christus aus. Wer zu faul ist, sich auf geistige Dinge zu konzentrieren, wird kaum etwas von der göttlichen Herrlichkeit verstehen. Dasselbe trifft auch auf jeden zu, der mit der Sünde spielt. Denn seine Gedanken werden immer wieder von seinen sündigen Begierden weggelenkt, fordert uns Gottes Wort nicht dazu auf, dadurch verändert zu werden, dass wir unsere Sinne, unser Denken erneuern. Und dies Erneuern unserer Gedanken und Sinne bedarf oft harter geistlicher Anstrengung. Wenn unsere Augenmerke daher immer wieder auf Christus und Herrlichkeit richten, wenn er unser Denken erfüllt, dann werden unsere Begeisterung an ihm, unsere Liebe zu ihm ganz sicher nicht an Kraft verlieren. Freue dich an Christi Herrlichkeit. Bei all diesen Punkten geht es nicht nur darum, dass wir uns mit einer kalten Überzeugung von Tatsachen oder mit einer tieferen Einsicht biblischer Lehren zufrieden geben. Christi Herrlichkeit soll und muss unsere Herzen packen. Denn worin besteht der wahre Segen der Gläubigen im Himmel? Besteht er nicht darin, dass wir die alles überragende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus mit eigenen Augen sehen werden, ihr Lieben? Haben wir da den Blick? Was werden wir mal in der Ewigkeit sehen? Wird nicht allein dieser Anblick unserer Herzen für alle Ewigkeit mit der größten Freude und Zufriedenheit füllen? Wenn dies so ist, dann sind wir jetzt schon aufgefordert, uns täglich mit der Herrlichkeit Christi zu beschäftigen. Denn unsere gegenwärtige Sicht von Jesus Christus, von seiner Herrlichkeit, die uns durch den Glauben geschenkt wird und geschenkt ist, rüstet uns zu für die ewige Glückseligkeit bei Vater, bei Sohn und zum Herrn. Amen.